Aber viel wird vergessen, dass hinter Krankenhaus und Krankenpflege so viel mehr steht als nur die Arbeit am Bett, am Patienten. Und es ist schön, dass das durch diese gesamte Bewegung ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Leute rücken kann. Es kommen oftmals Proben an, bei denen man sich dann gerne über die Kollegen auf Station ärgern möchte und denkt, warum habt ihr die denn jetzt nicht richtig abgenommen? Warum habt ihr vergessen, das Klebchen drauf zu kleben oder das falsche Datum etikettiert oder die Probe ist nicht gekühlt oder nicht gewärmt? Und dann ärgert man sich im Endeffekt doppelt, weil ich mir dann denke, ich möchte mich jetzt darüber ärgern, dass die Arbeit schludrig gemacht wurde, aber ich kann es nicht, weil ich genau weiß, dass auf Stationen noch viel mehr Stress herrscht als bei uns. Und die Kollegen das ja nicht machen, weil sie inkompetent oder dumm oder faul sind, sondern weil sie einfach völlig überlastet sind, nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht und einfach nur die Probe so schnell wie möglich abgeschickt haben wollen. Und dann ärgert man sich einfach zweimal, weil man denkt, wir können beide nichts dafür und wir wollen beide eigentlich unsere Arbeit vernünftig machen und haben einfach nicht die Möglichkeit dazu.
Herzlich willkommen zu Klinik Klartext, Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch unsere Krankenhausbewegung vorzustellen und euch auf dem Laufenden über aktuelle Geschehnisse in unserem Kampf für Entlastung zu halten. Wenn ihr mehr zum Thema Tarifvertrag Entlastung erfahren wollt, worum es dabei geht und warum die Politik sagt, er sei nicht möglich, dann erfahrt ihr das in Folge 0. Ich bin Sandra, schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge hat Steffi mit Patienten der MHH gesprochen und sie haben uns verraten, wie sie in der MHH versorgt werden und wie sie zum Thema Streik stehen. Wenn ihr die Folge 1 verpasst habt, hört sie euch unbedingt noch an. Wir starten hier heute mit der ersten Berufsgruppe, die sich für den Tarifvertrag Entlastung an der Medizinischen Hochschule stark macht, den Beschäftigten aus den Laboren. Ich darf heute stellvertretend für seine Abteilung den Leon begrüßen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben sonst wenig Kontakt zum Labor, obwohl ihr eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund fleißig für uns arbeitet. Sie schicken die Proben weg und wir bekommen dann die Ergebnisse. Ab und an rufen sie mal an, um auffällige Werte durchzugeben. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, wer da auf der anderen Seite sitzt. Deshalb schön, dich mal live hier zu haben.
Ja, hallo. Ich freue mich auch.
Hey Leon, stell dich doch kurz vor.
Ich komme aus dem Zentrallabor der MHH. Dort arbeite ich jetzt seit circa 1,5 Jahren, ein bisschen mehr. Und ich freue mich, dabei zu sein.
Genau. Was genau ist denn deine Berufsbezeichnung und warum hast du dich damals dafür entschieden?
Ich bin NTLA. Das steht für medizinischer Technologe in der Laboratoriumsanalytik. Und ich habe mich dafür entschieden, als ich im Abitur angefangen habe, darüber nachzudenken, was ich denn machen will. Und ich dachte, Labor klingt eigentlich cool. Das kann ich mir vorstellen. Und dann dachte ich erst, ich studiere Biologie, bis ich dann rausgefunden habe, dass das eigentlich gar nicht so der richtige Weg ist und dass die meisten Leute, die in Laboren arbeiten, MTLAs sind. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und mit jedem Tag der Ausbildung ist mir mehr und mehr aufgefallen, dass das der Beruf ist, den ich unbedingt machen will.
Also würdest du sagen, es ist ein schöner Beruf?
Es ist ein sehr schöner Beruf. Es ist mein Traumberuf. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute das nicht so finden, aber für mich ist es der perfekte Beruf.
Wie lange machst du das schon?
Also 1,5 Jahre arbeite ich jetzt in der MHH. Angefangen, diese Ausbildung zu machen, habe ich, glaube ich, 2019 schon. Ein Jahr in Schwerin. Dann habe ich kurzzeitig aufgehört und dann in Hannover nochmal von vorne angefangen.
Okay, du hast gerade gesagt, du arbeitest im Zentrallabor. Wie viele Labore gibt es denn in der MHH?
Ja, diverse. Das kann ich selber tatsächlich gar nicht so genau sagen. Also laut Liste gibt es so roundabout 30 Labore, die unter Labor verzeichnet sind. Ich weiß selber gar nicht, inwieweit das alles Labore sind oder einfach nur ein kleines Messgerät, das vielleicht auf einer Station mit dabei ist. Es gibt aber ein paar größere Labore. Das ist einmal das Zentrallabor. Da ist auch die Virologie mit bei. Dann gibt es die Mikrobiologie, die Pathologie und die Immunhämatologie bzw. die Blutbank, wie man sie meistens kennt. Das sind so die größeren Bereiche.
Und in deinem Labor, wie groß ist da so ein Team und darf da jeder alles machen oder hast du da eine spezielle Aufgabe?
Also das komplette Team des Zentrallabors sind so um die 80, 90 Leute. Das klingt erstmal viel, da sind aber auch noch sehr viele Speziallabore mit dabei und Kollegen, die man so in seinem Alltag eigentlich eher selten sieht. Und das Kernteam, das im CAP-Bereich arbeitet, das kann tatsächlich alle Dinge, die im CAP-Bereich geschehen. Das umschließt die klinische Chemie, die Hämatologie und die Probenannahme. Das sind, ich würde sagen, so um die 20, 30 Leute, die aber auch durchaus durchrotieren. So am Tag auf der Fläche, würde ich sagen, sind vielleicht um die 20 Kollegen.
Das klingt nach einer Menge.
Ja, es ist auch das größte Labor der MAH, würde ich sagen.
Leon, warum brauchen wir das Labor eigentlich? Warum ist das so wichtig?
Ja, das Labor ist ziemlich wichtig für alle, denn ohne Laborwerte, ohne Laborbefunde gibt es auch keine Diagnose für den Patienten.
Ich selber kriege das ja ganz oft mit, dass aufgrund der Laborwerte die ÄrztInnen dann Entscheidungen treffen, Therapien anpassen oder, wie du gerade schon gesagt hast, auch Diagnosen gestellt werden oder ausgeschlossen. Vielleicht können wir das ja einmal durchspielen. Ich nehme bei dem Patienten Blut ab, tüte das ein, packe das in die Rohrpostanlage und schicke das zu dir runter.
Ja, genau. Und bei uns kommt dann diese Rohrpost an und die muss dann erst einmal ausgepackt werden, zusammen mit ganz vielen anderen Rohrpostbomben. Wir sammeln dann meistens die Proben erst einmal in einer Kiste, werfen die dann in unseren automatischen Sorter, der sortiert alle Proben für uns vor und liest sie auch schon mal ein. Das heißt, sie sind dann in unserem Computersystem eingepflegt. Von da aus werden die dann auf REX sortiert. Die REX sortieren wir dann wiederum auf die Straße und unsere Laborstraße transportiert die Proben an die entsprechenden Stellen, an denen sie dann gemessen wird. Zum Beispiel in die klinische Chemie, in die Hämatologie und in die Gerinnung. Die Straße zentrifugiert sie auch schon für uns. Wenn sie das nicht tut oder nicht kann, dann müssen wir das übernehmen und die Proben von da aus selbst weiterverteilen. Dann fahren die Proben meist automatisch in den besten Fällen in die entsprechenden Geräte, werden da gemessen und wir bekommen dann an unseren Computern die Werte ausgegeben. Wir schauen dann nochmal über die Werte drüber, ob die alle valide und stimmig sind und dann geben wir sie frei. Und die Werte kommen dann wiederum bei euch am Computer, auf der Station an oder bei den Ärzten.
Und wie lange dauert das, bis ich meine Werte habe?
Das kommt ganz drauf an, was ihr haben wollt und wie viel. Ein Blutbild zum Beispiel, das geht ziemlich schnell. Das fährt sehr fix über die Straße, dauert auch als Messung an sich nicht sehr lang. Und das hat man dann vielleicht innerhalb von einer halben Stunde. Die Gerinnungsproben dauern ein bisschen länger, die müssen erstmal zentrifugiert werden. Das allein dauert schon 10 Minuten und danach müssen sie auch immer noch gemessen werden. Cobas-Proben aus der klinischen Chemie. Der Cobas, das ist unser klinisches Chemiegerät. Die dauern ein bisschen länger, gerade wenn es viele Anforderungen sind, die ja nicht alle gleichzeitig, sondern teilweise hintereinander gemessen werden müssen. Und es kommt natürlich auch noch darauf an, wie hoch das Probenaufkommen bei uns eigentlich so ist. Wenn wir da 100 Proben noch vor eurer haben, dann dauert das natürlich entsprechend länger, bis wir bei eurer Probe angekommen sind.
Aber wenn ich eine Notfallprobe habe, hat die natürlich Priorität.
Richtig.
Dann geht das auch schneller?
Genau. Das gilt ausschließlich für Lebensgefahrproben. Die Lebensgefahrproben sind die einzigen, die wirklich sofort ohne Umschweife direkt ins Gerät gestellt werden. Teilweise auch über Notfall- oder Notaufnahmen-Einzüge, durch die die Probe dann an den anderen vorbeigeschleust wird und noch schneller gemessen wird als alle anderen.
Vielleicht magst du uns ganz kurz deinen Arbeitsalltag mal beschreiben.
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bereich man eingeteilt ist. Aber generell ist an einem ganz normalen Tag der Arbeitsablauf so, dass ich um 7.30 Uhr zur Arbeit erscheine, dann erstmal schaue, wo ich eingeteilt bin, in den Bereich gehe und im Zweifelsfall erst einmal die Geräte aufrüste, so sie das noch nicht aufgerüstet sind. In den meisten Fällen laufen die Geräte aber 24/7 durch, weil wir ja ein Labor sind, das 24/7 läuft. Das bedeutet aber trotzdem meist, dass wir morgens dann irgendwelche Wartungsschritte noch machen müssen, die mehrmals am Tag gemacht werden müssen. Und dann beginnt eigentlich der Alltag damit, dass die Proben ankommen. Wir sie entweder an der Annahme arbeiten und die Proben auspacken und weiter verteilen, eventuell sie besonders behandeln, wenn es irgendwelche besonderen Behandlungen geben muss. Oder dann werden sie in die Bereiche klinische Chemie und Hämatologie verteilt, wo wir dann wiederum die Proben auf die Geräte bringen. Dafür sorgen, dass sie auch vernünftig gemessen werden können. Nochmal überprüfen, gibt es irgendwas, was die Messung stört. Zum Beispiel Klumpen in den Proben, die von den Geräten nicht angesaugt werden können. Und dann wird validiert. Am Ende kommen ja immer Werte raus und wir müssen nochmal über jeden Wert drüber schauen und sagen, ist das ein valider Wert, ist der in Ordnung, können wir den an Station rausgeben oder nicht.
Du hast gerade gesagt, besondere Behandlung. Was bedeutet das?
Besondere Behandlung, ja, das kommt drauf an, was es für Proben sind. Es gibt Proben, die müssen unbedingt in Wärme, also bei 37, 36 Grad Celsius eingeliefert werden, weil sie meinetwegen agglutinieren, also gerinnen, verklumpen, wenn sie kalt werden. Das gibt es aber auch andersrum. Es gibt Proben, die müssen unbedingt gekühlt kommen, weil sich die Werte sonst verfälschen, wenn sie zu lange zu warm liegen. Oder natürlich auch Proben, die unbedingt ganz schnell behandelt werden müssen. Zum Beispiel Lebensgefahrproben, die bei uns eine Sonderbehandlung dahingehend bekommen, die kommen bei uns an. Im besten Fall sehen wir sofort, dass es eine ist, weil sie in einer entsprechenden roten Lebensgefahrtüte kommen. Und die werden dann wirklich sofort ohne Umschweife auf dem schnellsten Weg in die Bereiche transportiert, in denen sie dann auch sofort gemessen werden.
Okay, und jetzt hast du gerade was von Notfalltüten gesagt. Was machst du denn, wenn so eine Probe nicht in der Notfalltüte ankommt? Woran seht ihr, dass das jetzt sofort behandelt werden muss?
Wir haben da zwei Mittel. Zum einen sind es diese Notfalltüten, die für uns auch sehr wichtig sind, weil wir eine Unmenge an Proben bekommen. Die kommen über ein Rohrpostbombensystem an, sind dann erstmal meist zusammengerollt in dieser Rohrpost. Und wir sehen natürlich nicht sofort, was das für eine Probe ist. Das passiert dann erst beim Auspacken. Die Proben haben Etiketten mit einem Barcode und einem Buchstaben darauf. Da gibt es R für reguläre Proben, E für Eilproben und L für Lebensgefahrproben. Sollte eine Lebensgefahrprobe in einer Tüte kommen, die nicht entsprechend gelabelt ist, dann ist es eigentlich Glück, dass wir sie überhaupt finden. Denn es kommen so viele Proben an, dass wir sie meistens einfach nur zusammen in eine Kiste schütten. Diese Kiste wird dann ausgeschüttet in einen automatischen Sorter, der uns die Proben dann vorsortiert auf bestimmte Racks. Und dann ist die Probe praktisch weg. Dann ist sie auf unserer Laborstraße, die transportiert die automatisch und die sagt uns nicht Bescheid. Das ist ein Fall, den ich heute auch wieder hatte. Dadurch, dass am Wochenende relativ wenig Proben kommen, hatte ich Glück, dass ich sie ziemlich schnell gesehen habe und dann gemerkt habe, oh, Lebensgefahr, sofort in die Zentrifuge, sofort ans Gerät. Ansonsten ist das wirklich Pech. Wir sehen sie dann früher oder später auf unseren Arbeitslisten und ärgern uns darüber, dass sie mal wieder irgendwo ist und wahrscheinlich nicht so schnell ankommen wird, wie sie gerne sollte.
Fühlt man sich da manchmal unter Druck? Also ich finde, das klingt nach einer hohen Verantwortung.
Ja, das ist es auch. Viel von dem Druck macht man sich natürlich selbst, weil man auch irgendwo den Anspruch hat und den Wunsch hat, den Patienten so gut wie möglich zu versorgen. Ich möchte weder den Patienten noch den Kollegen auf den Stationen irgendwie Probleme bereiten. Und wenn ich dann sehe, dass eine Lebensgefahr irgendwo verschollen ist, dann ärgere ich mich schon und versuche sie so schnell wie möglich irgendwie noch aufzutreiben, weil es mich eben auch ärgert, wenn der Patient so später seine Werte bekommt, als es irgendwie möglich gewesen wäre.
Du hast vorhin von Wärme- und Kältegeräten gesprochen. Was ist denn, wenn mal so ein Gerät kaputt ist?
Ja, das ist generell sehr ungünstig, nicht nur bei Wärme und Kälte, denn unser gesamtes Labor ist extrem technisiert. Deswegen ist das T in der Berufsbezeichnung für Technologe. Wenn nun bei uns Geräte ausfallen, dann sorgt das für sehr viel Stress, weil wir das irgendwie auffangen müssen. Es gibt kaum etwas, was wir nicht irgendwie umgehen könnten, aber das bedeutet für uns einen unglaublichen Mehraufwand. Meinetwegen ist die Laborstraße, die unsere Proben von A nach B transportiert, kaputt. Das heißt, wir müssen das selbst machen. Sie werden nicht mehr automatisch zentrifugiert. Das müssen dann auch wir machen. Die Straße sortiert sie natürlich auch, liest sie aus, sagt, wo sie hin müssen. Das müssen dann auch alles wir machen. Und das sind dann Arbeitskräfte, die einfach fehlen, die an anderer Stelle fehlen oder eine Kraft, die so viel wie drei arbeiten muss.
Apropos Personalmangel, wie kompensiert ihr Personalmangel bei euch in der Abteilung?
Ja, dadurch, dass die da sind, mehr arbeiten, ein bisschen gestresster arbeiten. Es hat im Grunde jeder seinen Arbeitsplatz, aber je weniger Leute da sind, desto mehr muss man schachteln, desto mehr muss man gucken, wer kann wann Pause machen. Dann können nicht zwei Leute gleichzeitig in die Pause gehen und man muss sich irgendwie miteinander arrangieren. Teilweise muss man dann auch mal zwei Plätze gleichzeitig machen und dann ist man doch schon ordentlich am Rotieren, ja. Im Zweifelsfall, wenn es ganz schlimm kommt, dann müssen auch unsere Chefs mitarbeiten.
Okay, das stelle ich mir anstrengend vor. Würdest du zusätzlich sagen, dass eure Arbeit auch gesundheitsgefährdend ist? Also tragt ihr spezielle Schutzkleidung im Labor?
Also im Grunde ist natürlich die Arbeitssicherheit bei uns sehr hochgeschraubt, weil wir eine extreme Infektionsgefahr haben. Aber da wird natürlich auch drauf geachtet. Da gibt es Vorkehrungen, an die wir uns halten müssen, wie Handschuhe tragen, geschlossene Schuhe. Wir tragen immer Kittel und eigentlich auch lange Hosen. Dahingehend gibt es wenig direkte Gefahr. Es gibt noch immer Nadelstichgefahrverletzungen, die bei uns aber relativ wenig vorkommen, weil wir so gut wie möglich versucht haben, alle Spitzengegenstände, alles, was tatsächlich mit Metallnadeln gemacht werden muss, auch schon auszusortieren. Das kommt kaum noch vor. So wirklich körperlich gefährlich ist es eher weniger. Wir haben einen recht ausgewogenen Job, bei dem man viel läuft, aber auch sitzt, aber auch steht. Das heißt, man gerät jetzt nicht unbedingt in eine starke Schonhaltung oder eine Gewöhnungshaltung, wie das in anderen Berufsfeldern jetzt der Fall wäre.
Trotzdem macht ihr euch ja für den Tarifvertrag Entlastung stark als Labor. Wo würdest du sagen, sind eure Belastungen im Arbeitsalltag?
Ich würde sagen, bei uns ist die Belastung weniger physisch als psychisch, gerade eben, weil es eine sehr hohe Verantwortung ist und es einfach Frust bringt, wenn man nach einem Tag nach Hause geht und nichts funktioniert hat, man vielleicht den Nachmittag wieder damit verbracht hat, Anrufe zu beantworten, in den Stationen nachfragen, wo bleiben die Werte? Und dann muss man denen immer wieder erzählen, es tut uns leid, unsere Geräte sind wieder ausgefallen. Wir können nicht sagen, wann die Werte kommen. Es kann noch Stunden dauern, wir wissen es nicht. Vielleicht sind sie auch gleich da. Das bringt immer Ungewissheit, Unsicherheit und eine gewisse Unzufriedenheit, weil man auch weiß, dass Leute darunter leiden, die nichts dafür können und denen man ja eigentlich helfen möchte.
Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen? Ärgerst du dich da manchmal auch?
Ja, durchaus. Das ist allerdings ein bisschen schwierig. Es kommen oftmals Proben an, bei denen man sich dann gerne über die Kollegen auf Station ärgern möchte und denkt, warum habt ihr die denn jetzt nicht richtig abgenommen? Warum habt ihr vergessen, das Klebchen draufzukleben oder das falsche Datum etikettiert oder die Probe ist nicht gekühlt oder nicht gewärmt oder es ist Luft in der Spritze, was nicht sein darf? Und dann ärgert man sich im Endeffekt doppelt, weil ich mir dann denke, ich möchte mich jetzt darüber ärgern, dass die Arbeit schludrig gemacht wurde, aber ich kann es nicht, weil ich genau weiß, dass auf Stationen noch viel mehr Stress herrscht als bei uns. Und die Kollegen das ja nicht machen, weil sie inkompetent oder dumm oder faul sind, sondern weil sie einfach völlig überlastet sind, nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht und einfach nur die Probe so schnell wie möglich abgeschickt haben wollen. Und dann ärgert man sich einfach zweimal, weil man denkt, wir können beide nichts dafür und wir wollen beide eigentlich unsere Arbeit vernünftig machen und haben einfach nicht die Möglichkeit dazu.
Das hast du toll gesagt. Dann kommen wir jetzt zum Kernstück. Was sind eure Forderungen?
Unsere Forderungen sind hauptsächlich, dass ein vernünftiger Personalschlüssel aufgestellt wird, der eben dafür sorgt, dass genug Personal für jede Schicht, für jeden Bereich da ist. Und damit ist auch dann nicht nur gemeint, dass generell genug Leute im gesamten Gebäude sind, sondern dass auch jeder Bereich die Leute hat, die er braucht mit den entsprechenden Qualifizierungen. Denn bei uns ist eben auch nicht jeder für jeden Bereich qualifiziert, nicht bei jedem Bereich eingearbeitet. Darauf muss geachtet werden, gerade weil auch in letzter Zeit es immer wieder vorkommt, dass in den spezielleren Bereichen, in denen wenig Leute eingearbeitet sind, einfach viel zu wenig Leute sind und in anderen Bereichen dafür der Schlüssel eigentlich ganz in Ordnung ist. Da sind vielleicht genug Leute, vielleicht sogar zu viele, aber keiner von denen kann den Bereich übernehmen, in dem dringend jemand gebraucht wird. Und dafür muss unbedingt etwas her, damit wir das durchsetzen können, damit wir auch ein Recht darauf haben. Außerdem haben wir noch die Forderung, dass solche Dinge wie Praxisanleiter, die sich bei uns um die Azubis kümmern, Qualitätsmanagementbeauftragte, die sich eben um das gesamte Qualitätsmanagement kümmern und solche Sachen wie Studentenkurse, bei denen wir Studenten, die Medizin studieren und durch das Labor führen und denen Sachen vorführen, nicht an die normale Arbeitskraft mit angerechnet sind, dass diese Leute separat sind und sich nicht noch das mit der regulären Arbeit teilen müssen.
Habt ihr denn überhaupt Zeit, neue MitarbeiterInnen einzuarbeiten?
Das ist tatsächlich eins der Probleme. Das ist gar nicht so leicht. Das ist irgendwo ein Teufelskreis. Wir haben irgendwo zu wenig Mitarbeiter, die die speziellen Bereiche machen können. Entsprechend haben die dann auch keine Zeit, neue einzuarbeiten. Oder aber diese neuen Leute, die eingearbeitet werden könnten, würden dann an anderer Stelle wieder fehlen, um die eigentliche Arbeit zu machen. Das heißt, wir haben eigentlich gar keinen wirklichen Platz, um zu rangieren und Leute auch mal fortzubilden.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass ihr so ein bisschen im Hintergrund arbeitet. Ist die Bewegung gerade eine gute Gelegenheit für euch, als LabormitarbeiterInnen ins Licht zu treten und auf seine Abteilung aufmerksam zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch immer wieder gemerkt, dass viele Kollegen ein bisschen frustriert davon sind, dass das Labor immer ein bisschen ins Vergessene gerät. Wir wissen das ja eigentlich, wir sind ja auch, die meisten sind im Labor eben, weil sie ein bisschen mehr in ihrer Ruhe arbeiten wollen. Aber es ist dann irgendwo doch frustrierend, wenn dann gerade in den öffentlichen Medien von den Pflegekräften immer nur die Sprache ist. Und was ja auch absolut valide ist, die Pflegekräfte verdienen sehr viel Anerkennung für das, was sie leisten. Aber viel wird vergessen, dass hinter Krankenhaus und Krankenpflege so viel mehr steht als nur die Arbeit am Bett, am Patienten. Und es ist schön, dass das durch diese gesamte Bewegung ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Leute rücken kann.
Ich bin auch froh, dass wir Berufsgruppen uns untereinander durch diese Bewegung besser kennenlernen und dass ich dich heute live dabei haben durfte. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du sagen möchtest?
Ich wollte noch sagen, dass es mich auch sehr freut, durch diese gesamte Bewegung einfach so viele von meinen Kollegen, die ich gar nicht kannte, kennengelernt zu haben, so viele Bereiche kennengelernt zu haben und vor allem auch zu spüren, wie stark der Wunsch nach Veränderung ist. Dass vielleicht in unserem Bereich noch nicht allzu viele sich dafür stark machen und noch ein bisschen die Motivation fehlt, das frustriert einen hin und wieder. Aber es gibt mir dann unglaublich viel Kraft zurückzusehen, wie viele Leute so stark aufgestellt sind und wirklich bereit sind, etwas bewegen zu wollen.
Vielen Dank, Leon. Ich bin total froh, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und es ist ganz wichtig, so viele Abteilungen sind auf euch angewiesen. Ich stelle mir das auch total vor wie Akkordarbeit. Wir oben meckern immer, wenn die Laborproben nicht rechtzeitig ausgewertet werden. Aber jetzt kann ich ein bisschen besser nachvollziehen, warum das manchmal so ist. Danke, dass du uns heute hinter die Kulissen hast schauen lassen. Vielen Dank.
Ja, ich danke euch dafür, dass ich heute hier sprechen durfte. Und ich hoffe, wir hören uns dann nochmal wieder.
Stark, dass ihr heute dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Vergesst auch nicht, unseren Podcast zu abonnieren und dem Instagram-Kanal Krankenhausbewegung MHH zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen möchte und austauschen, kommt zum Bündnistreffen mittwochs immer in der Rotation Goserede 10 in Hannover von 18 bis 19:30 Uhr. Bis zum nächsten Mal, bleibt standhaft!